Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zu unserem Donnerstagsduell. Am 1. Mai findet dieses Duell statt und wie immer zwischen Veronika Born-Mehner, linker Publizistin, hallo.
Hallo.
Und Leo Lugner, FPÖ-Politiker in Wien, hallo.
Schönen guten Abend, hallo.
Ich fange mit Veronika Born-Mehner und der Wien-Wahl an. Wir haben uns ja die letzten Wochen hier Donnerstag für Donnerstags darüber unterhalten. Jetzt sind wir zwei ja nie von einem Absturz der Sozialdemokraten ausgegangen und auch nicht von 25 plus für die FPÖ.
Ganz genau.
Aber dass die Sozialdemokraten doch fast 40% geschafft haben, war fast ein bisschen überraschend, oder?
Nein, das war wirklich genau das, was ich getippt habe. Ich hätte mir einen Vierer davor gewünscht. Ich glaube auch, dass das möglich gewesen wäre. Es ist auch, wenn man sich die Bezirksergebnisse anschaut, so dass es in manchen Bezirken auch gut drinnen war. Was halt ein bisschen wehtut, ist zum Beispiel der Bezirk, wo Ernst Nevrewi kandidiert hat. Das war der schlechteste Bezirk der SPÖ. Da sind sie am meisten abgestürzt. Ich glaube, wenn sie sich diesen einen Fauxpas gespart hätten, dann glaube ich, dass ein Vierer auch drinnen gewesen wäre. Und es war ein solider, gut gemachter, unaufgeregter Wahlkampf. Und ich glaube, das war auch das, was die Leute haben wollten. Also ich habe von Anfang an mir gedacht, dass das, was sich da manche FPÖ-Funktionäre herbeiträumen und wünschen, ein ziemlicher Blödsinn ist.
Wir kommen nachher eh noch zu den Hintergründen dieser Wahl. Gleichzeitig die FPÖ, klar, ihr habt euch alle, ihr habt euch fast verdreifacht, aber gleichzeitig ist man am Potenzial der Nationalratswahl stecken geblieben mit in dem Fall knapp unter 21%. Warum konnte das nicht?
Was ein sensationelles Ergebnis ist, das möchte ich jetzt hier schon noch mal sagen. De facto Verdreifachung ist genial. Wir Freiheitliche haben ein super Comeback in Wien geliefert. Wir sind jetzt wieder klar zweitstärkste Partei. Wir haben den zweiten Landtagspräsidenten, wir haben drei Stadträte. Wir werden unsere Kontrollfunktion genau ausüben und werden dem Bürgermeister genau auf die Finger schauen. Ja, es gab kein Bürgermeisterduell und das sage ich jetzt einmal, war der Unterschied beispielsweise zur Wahl 2015. Und sie wollten das natürlich aus 7% heraus war das logischerweise auch schwierig. Das wird in 5 Jahren ganz sicher anders aussehen. Es ist halt so, dass viele der Meinung waren, und die Kommunisten haben sie richtigerweise plakatiert, Ludwig Quinze. Und dadurch sind natürlich, sage ich jetzt mal, viele enttäuscht zu Hause geblieben, aus natürlich allen Lagern, aber natürlich viele, die auch unzufrieden sind und Bürgermeister Ludwig eigentlich nicht wollen. Die Wahlbeteiligung ist ja wirklich eine Katastrophe. Die haben sich gedacht, na, da bleibt eh Bürgermeister und ob jetzt die Oppositionsparteien ein paar Prozent mehr oder weniger haben, ist ihnen egal. Das hat aber witzigerweise auch zu dem geführt, dass die Sozialdemokratie gerade bei den Bezirksvertretungswahlen massive Einbußen hatte. Vorher in der Donaustadt schon angesprochen, aber wirklich tragisch im 5. Bezirk, klassischer Arbeiterbezirk, von den Grünen überholt. Da sollten sich die Strategen bei den Genossen einmal überlegen, ob es nicht gescheiter ist, doch in eine
Situation zu gehen. Aber Leo, kein einziger Bezirk ist blau geworden, obwohl er Simmering und dann wurde er auch Floridsdorf.
Ich habe immer gesagt Simmering ich glaube, dass eben auch da das eingetreten ist, dass die Leute glaubt haben, dass auf Stadler gewinnt Simmering eh, den braucht man nicht unterstützen. Ich glaube tatsächlich, dass das Thema war. Ich war ja mit dem Paul Stadler auch unterwegs in Simmering und der ist schon überall wieder als Bezirksvorsteher angesprochen worden. Wahrscheinlich war es auch ein Fehler zu glauben, dass das hundertprozentig funktioniert. Die Wahlbeteiligung in Simmering, ich habe es mir genau angeschaut, war auch ganz schlecht. Wahlbeteiligung hoch, war nur in den Bobo-Bezirken.
Ja, aber davon haben interessanterweise, weil man ja immer der Meinung war, die SPÖ wird in, Leo Lugner nennt das jetzt die Bobo-Bezirke, ich wäre vorsichtig, das sind nicht alles Bobo-Bezirke, aber quasi innere Gürtelbezirke und würde die Sozialdemokratie so stark gewinnen. De facto haben dort eigentlich die Grünen und die Neos sehr, sehr stark gepunktet und die Sozialdemokraten und die Kommunisten, aber teilweise haben die Kommunisten auch in Außergürtelbezirken erstaunlich starke Ergebnisse erzielt.
Im 15. Bezirk zum Beispiel. Ich schaue ja relativ belustigt seit Tagen dabei zu, wie Freiheitliche versuchen, dieses Ergebnis schön zu reden, das natürlich ganz weit unter ihren eigenen Erwartungen liegt. Und natürlich muss man jetzt halt irgendwie Man sagt ja immer, am Wahltag sind immer alle Gewinner, egal wie schlecht das Ergebnis war. Und jetzt müsst ihr euch das natürlich schönreden, weil ihr natürlich das Problem habt, dass mehr als offensichtlich ist, dass das, was zum Beispiel der HC Strache früher mit der FPÖ geschafft hat, jetzt mit Dominik Knepp nicht einmal ansatzweise
1,1% HC Strache.
Jetzt ist er halt auch nicht mehr bei den Freiheitlichen, sondern jetzt hat er eine sehr interessante eigene Liste zusammengestellt gehabt.
Aber da bist du und dein Mann die größten Fans offensichtlich, wenn ich mir die ganzen Werbevideos von deinem Mann anschaue dazu.
Jetzt machen wir hier keine Sippenhaftung.
Sagen wir einfach, mein Mann ist schuld dran, dass ihr so schlecht grüßen seid. Machen wir es
gut.
Ich glaube, dem Stach hat es nicht geholfen, dass er gemeint hat, er sei sympathisch.
Ja, ich glaube auch nicht, dass das der Faktor war. Ich glaube, die FPÖ ist sich einfach schon zu selbstsicher gewesen, weil es halt wirklich die letzten Jahre in sämtlichen ländlichen Bereichen so war, dass die FPÖ sehr stark dazu gewonnen hat. Es zeigt sich im Übrigen auch im gesamten deutschsprachigen Raum, dass generell im ländlichen Raum die rechten Parteien immer stärker werden und im
nicht
urbanen
nur im deutschsprachigen,
genau.
Auch in Frankreich.
Und im urbanen Raum hingegen halt dafür eher linke Parteien stark dazu gewinnen. Und da war man halt ein bisschen übermütig und da hat man sich gedacht, das ist sowieso alles Gmadewesen und man wird durch die Decke gehen und man wird 25% und mehr machen und der Dominik Knepp ist so ein super Kandidat und so weiter und jetzt hat sich halt gezeigt, na überhaupt nicht. Das muss man sich jetzt schönreden, sei okay, sei dahingestellt. Aber zum Beispiel der 15. Bezirk, wo du kandidiert hast, war jetzt sicher auch nicht das, was du dir gewünscht hast. Ich meine, die KPÖ hat mehr als die Hälfte der Stimmen, die FPÖ eingefahren hat, bekommen im 15. Bezirk. Der 15. ist kein Bobo-Bezirk, also da kann es auch daran nicht liegen.
Es ist schon so, dass du im 15. Bezirk, du warst dort jetzt nicht mit mir im Wahlkampf, natürlich im 15. Bezirk sich eine sehr junge Künstlerszene, eine Studentenszene etabliert. Also wir haben das natürlich sehr, sehr stark. Und im 15. Bezirk ist, glaube ich, das größte Problem, dass der Wohnraum immer teurer wird und dass natürlich da die KPÖ tatsächlich eine gewisse Authentizität hat und die Leute ihnen das glauben, dass sie den Wohnraum günstiger machen. Ja?
Das ist ein gutes Stichwort.
Das ist, glaube ich, das wichtigste Thema in Wien.
Genau. Das hat man nämlich in Wirklichkeit dann auch in den Nachwahlbefragungen und ich habe dauernd versucht zu sagen, mich hat es wirklich überrascht, wie wenig von den anderen Parteien dieses leistbare Wohnen eigentlich thematisiert wurde. War das ein Fehler der FPÖ?
Wir haben es thematisiert. Wir waren auch die gesagt haben, es braucht wieder mehr Gemeindebauten, Sozialbauten. Wir haben jetzt, sage ich mal, die Kommunisten haben das möglicherweise glaubhafter gebracht, das Thema. Und man darf nicht vergessen, die KPÖ ist eine klassische Protestpartei, die im Unterschied, sage ich jetzt mal, zu den Grünen durchaus auch für, sage ich jetzt mal, bodenständige Menschen wählbar ist. Egal welcher
die
politischer...
Die nicht FPÖ wählen wollen,
aber mit Sozialthemen durchaus ähnliche Ansätze haben wie wir. Aber für die kann das durchaus wählbar sein. Ja? Auch wenn gleich ich die Parteigeschichte der KPÖ und des Kommunismus als höchst problematisch empfinde.
Bitte nicht
spricht
vergessen,
sie,
dass die
spricht
FPÖ
sie,
von NSDAP-Mitgliedern
spricht
sie, gegründet
spricht,
worden
spricht
ist.
Die, also spricht die KPÖ,
die Geschichte wäre ich
spricht die KPÖ natürlich, sage jetzt einmal, Sozialthemen ganz gut an und kommt da teilweise gut auch in Außengürtelbezirken an.
Die Grünen haben ja eigentlich ziemlich gut abgeschnitten. Das war nicht ganz so überraschend. Das hatte sich zuletzt eigentlich abgezeichnet. Aber hätten die Grünen quasi, wären sie stärker auf dieses Thema gegangen, eben leistbares Leben, wenn wir jetzt einmal alles darunter subsumieren, vor allem das Wohnen, aber das Leben insgesamt, hätten die da noch mehr punkten können?
Glaube ich schon. Vor allem glaube ich halt, dass die Spitzenkandidatin vor allem in diesem Bereich glaubbar gewesen wäre, weil die halt aus dem sozialen Bereich kommt. Und auch wirklich, wenn es um die Themen Armut geht, als ehemalige Chefin der Wiener Armutskonferenz, wenn es um soziale Themen geht, die war ja auch im sozialen Arbeitsbereich tätig, da wirklich eine hohe Glaubwürdigkeit und Expertise und Kompetenz auch mitbringt. Die Grünen verknappen sich seit Jahren zunehmend wirklich immer mehr auf das Klimathema. Ich glaube, das war zu den Hochzeiten von Fridays for Future auch tatsächlich eine Strategie, die sinnvoll war. Ich glaube nur, dass sich das jetzt die nächsten Jahre so nicht mehr rechnen wird. Ich meine, wir haben multiple Krisen. Gerade die soziale Ungleichheit wird immer stärker, das Leben wird immer teurer. Die Zollpolitik von Trump wird es jetzt nicht wesentlich besser machen. So gesehen glaube ich schon, dass es wichtiger wäre, dass man sich da wieder ein bisschen breiter aufstellt und soziale Themen auch wieder mitnimmt und nicht ausschließlich Klima, Klima, Klima macht.
Was in Wien natürlich aufgefallen ist, das ist schon dieser angesprochene Punkt des Stadt-Land-Gefälle, das quasi überall eigentlich zu beobachten ist. Nur hier halt ganz besonders stark ausgeprägt. Du hast ungefähr 70% gehabt, die Mitte bis Mitte links oder sogar sehr weit links mit der KPÖ gewählt haben. Und du hast 30% gehabt, die Mitte bis sehr weit rechts gewählt haben. Also ÖVP hat nicht einmal 10% und ihr habt knapp über 20%. Und wenn man von mir noch das 1% von meinem Strache dazu rechnet, ist man irgendwo bei knapp über 30%.
Ich glaube, das Spannende ist, dass wir dieses Gefälle gerade in Wien nämlich sehen. Also wenn ich mir jetzt die Innergürtelbezirke anschaue, wie dort gewählt wurde, und wenn ich mir dann trotzdem die Flächenbezirke anschaue, auch wenn wir jetzt in Floridsdorf nicht den Umsturz geschafft haben oder in der Donaustadt, aber dort, sage ich jetzt mal, ist die FPÖ sehr, sehr stark in allen Flächenbezirken, wo, sage ich jetzt einmal, wir tatsächlich irgendwo, sage ich jetzt einmal, Schwierigkeiten haben, ist in den Innergürtelbezirken. Das merkt man natürlich sehr stark. Da tut sich die ÖVP auch sehr, sehr schwer. Erstaunlich die Neos, die dort total reagiert haben auch, wo ich angesichts der Performance in der Bundesregierung von denen nicht verstehen kann. Jetzt ist Sepp Schellhorn gestern in den Medien gewesen mit seinem teuren Audi, der erste nicht anführende Staatssekretär, bestellt sich gleich das größte, dickste Luxusauto. Eigentlich all diese Dinge, gegen die Neos ursprünglich angetreten sind, die setzen sie jetzt auf der Bundesregierung um. Das hat mich sehr erstaunt, dass sie dann gerade im Innergürtelbereich durchaus bei intellektuellem Publikum gut angekommen sind. Für mich nicht nachvollziehbar. Und
man sieht halt, das war das, was wir auch letzte Woche besprochen haben, dass die Neos de facto den Teil der ÖVP-WählerInnen aufgesaugt haben, die halt eher bürgerlich waren. Und das wäre auch das, was ich mir erwartet habe, dass Dominik Knapp, obwohl er ein Döblinger ist, Schwierigkeiten damit haben wird, das bürgerliche Publikum anzusprechen.
Aber in Döbling hat die FPÖ übrigens gut abgeschnitten. Aber was man dazu sagen muss, man sieht auch den Bürgerlichen, die Neos gewählt haben, ist offensichtlich das alles egal, ob sie jetzt beim Politikfilz mitmachen und ob sie sich dicke Dienstautos bestellen. Eigentlich das, wo sie ursprünglich dagegen waren, setzen sie jetzt um, und das ist dem Wähler offensichtlich völlig, völlig gleichgültig, zumindest ihren Wähler. Man muss sagen, die haben knapp 10%, aber ihren Wähler dürfte das wurscht sein.
Aber das ist ja ein Punkt, den die Veronika da angesprochen hat, dass ihr tatsächlich nicht diese Bürgerlichen ansprechen könnt.
Wir haben die ÖVP, wenn man sich die Wählerstromanalyse bitte anschaut, dann sind es extrem viele, die beim letzten Mal, die letzten Mal, ja, und ich glaube, jetzt ist die FPÖ, jetzt ist die ÖVP wirklich komplett ausgenägert, wenn man das so sagen darf. Da gibt es nimmer mehr. Das darf man so sagen, weil ausnägern ist, dass sie pleite und das ist ein wienerischer Ausdruck. Da gibt es nichts mehr zu holen de facto. Also ich glaube, jetzt, wenn wir uns jetzt bei der nächsten Wahl darauf konzentrieren, die ÖVP noch weiter irgendwo auszusagen, das wird nicht funktionieren. Ich glaube, die sind jetzt an ihrem Hardcore-Untergrenze. Diese, sage jetzt einmal, 9% die Wähler werden sie auch haben, glaube ich, egal wer dort antritt. Da kann auch jetzt noch dieser neue Bezirksvorsteher, der da offensichtlich die Partei übernimmt, für mich auch, sage ich jetzt einmal, keine sympathische Rolle. Jemand, der, sage ich jetzt einmal, hier die ÖVP in die Höhen zurückführt. Ich glaube, das wird er nicht schaffen. Ich glaube, es wird wurscht sein, egal, wenn die dort jetzt hinsetzen. Ich glaube, die bis 9% werden es zu liegen bleiben.
Ja, ich finde die Wortwahl von Leo Lugner trotzdem nicht in Ordnung. Ich entschuldige mich dafür.
Du brauchst einen Entschuldigung.
Du versuchst jetzt einfach alles, um von deinem wirklich blamablen Wahlergebnis
abzulenken. Man sieht, wie ungebildet du bist, wenn du dich über einen Wiener Ausdruck, der mit Pleite sein zu tun hat, dich aufregst. Das zeigt wirklich über deine Unkenntnis.
Wenn man ein bisschen empathisch ist und wenn einem andere Menschen und die Gefühle von anderen Menschen nicht egal ist, dann nimmt man Rücksicht auf die Bedürfnisse von anderen Menschen, dann verletzt man andere Menschen nicht mit Wörtern. Es ist überhaupt kein Problem, ein anderes Wort zu verwenden.
Ausgenägert ist niemand
aber
verletzt.
Aber wenn man andere Menschen verletzen möchte, oder wenn dann verwendet man solche Wörter, das spricht dann aber nicht für den eigenen Charakter. Gut, ich wollte jedenfalls sagen,
für deine Intelligenz spricht es auch nicht, ja?
Ich finde es nicht in Ordnung, und ich finde, es spricht nicht für dich, dass du das Wort verwendest.
Es spricht nicht für dich, dass du nicht weißt, woher die Wiener Sprache kommt. und wenn du sie falsch deutest, tut es mir leid, aber dann solltest du dich ein bisschen einlesen in die Wiener Kultur.
Nicht vielleicht alles, was die Wiener vor 100 oder 200 Jahren gesagt haben,
aber dann müsstest du dann schau mal, wo das Wort herkommt,
genau wegen solchen
Menschen wie mit dir geht unsere Kultur verloren.
Es gibt sehr, sehr viele Wiener Ausdrücke, die ich heute nicht mehr in den Mund nehmen würde, und es wäre wirklich empfohlen, wenn das nicht nur bei mir so wäre. Also es tut mir leid, dass man sowas im Fernsehen sagen muss. Wie gesagt, es soll vom blamablen Wahlergebnis ablenken.
Also wir einigen uns darauf, dass wir auch in Wien lieber sagen Pleite mittlerweile. Wir sind im Jahr 2025, aber wir schalten in eine ganz kurze Werbepause. Und dann reden wir weiter, ob Michael Ludwig als Vorbild für die Bundes-SPÖ dienen.
Pleite sagt man in Deutschland übrigens. Das
Nein, Pleite sagt man auch in Wien mittlerweile. Also wir reden immer nur vom Pleiten und nicht mehr vom Rest. Aber auch Deutsche dürfen durchaus Pleite sagen. Aber wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und danach sind wir gleich wieder da. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Donnerstagsduell mit Veronika Born-Mehner. Hallo. Und Leo Lugner. Hallo. Und es war im ersten Teil am Ende schon ein bisschen hitzig. Also wir passen jetzt besser auf unsere Wortwahl auf. Wir wollen hier keine Eklats produzieren. Aber ich komme jetzt zum Thema, den ersten Teil habe ich mit dir begonnen. Jetzt komme ich zu ihm. Jetzt weiß ich natürlich, dass du kein Fan von Michael Ludwig bist, aber dir ist natürlich klar, er hat von allen Landeshauptleuten der letzten Jahre, also seit Start der diversen Krisen, tatsächlich am wenigsten verloren, mit knapp 2%. Nur die drei Landeshauptleute Niederösterreich, Salzburg und Kärnten hatten jeweils je 10 Prozentpunkte verloren, der burgenländische Landeshauptmann rund 4 Prozentpunkte. Ist der Michael Ludwig mit seiner Art ein Vorbild für die Sozialdemokratie?
Ich glaube, es ist die Wiener Sozialdemokratie sehr gut organisiert, sehr gut strukturiert, schafft es, ihre Wähler über Sektionen, gerade in den Gemeindebauten, aber auch durch die vielen Mitarbeiter, die Stadt Wien hat, durch die gute Gewerkschaftsorganisation, die es in Wien gibt, das muss man ihnen neidlos anerkennen, die Organisation, die Struktur ist höchst professionell, und ich sage jetzt mal, dadurch schaffen sie es natürlich auch, ein gutes Wahlergebnis zu bekommen. Ne?
Ja gut, aber es werden ja nicht nur Mitarbeiter der Stadt Wien.
Nein, aber es ist natürlich auch, das andere macht sich auch bezahlt, die, ich sage jetzt einmal, besonders hohen Sozialleistungen, die es in Wien gibt. Michi Ludwig, sage jetzt einmal, mit der SPÖ schafft es natürlich, sich schon sehr, sehr, sehr viele Stimmen, sage jetzt mal, auch mit diesen Leistungen zu kaufen.
Also die Sozialleistungen in Wien liegen in Österreich im Mittelfeld, die sind nicht besonders hoch, sondern die sind exakt in der Mitte. Mhm. Nur mal, um das richtig zu stellen. Was die Sozialwissenschaften dazu sagen, ist, immer dort, wo es einen hohen Anteil an Migranten und Migrantinnen gibt, ist der Anteil der Menschen, die rechts wählen, geringer. Warum? Mhm. Wenn man etwas kennt, wenn Ausländer, Ausländerinnen die eigenen Nachbarn sind, wenn man mit denen vielleicht sogar verwandt ist, wenn man die in der Familie, im Freundeskreis, am Arbeitsplatz und überall hat, dann merkt man, dass die Unterschiede eigentlich nicht so groß sind, dass das Menschen sind wie du und ich, und dann nimmt die Angst vor dem Fremden ab. Je ländlicher ein Raum ist, je geringer die Migrationsdichte dort ist, je weniger Menschen mit Migrationsgeschichte es dort gibt, desto höher ist der Anteil der FPÖ-Wählerinnen. Warum? Die glauben diese ganzen Horrorgeschichten von den Messerstechern und so weiter. Die sind durch diesen Rassismus leichter zu aktivieren und zu erreichen, und demnach wird dort einfach viel, viel mehr rechts gewählt. Das ist das, was alle Studien sagen, das ist das, was eine Tatsache ist. Und ich glaube, die SPÖ macht die Verwaltung
erklären.
Einfach sehr,
da musst
sehr
du mir bitte erklären, das zur Verwaltung komme ich auch gleich zu sprechen, da musst du mir bitte mal zuerst erklären, wie es dann sein kann, dass in Bezirken wie im 7. Bezirk, in den Innergürtelbezirken, wo fast keine Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrund leben, sage jetzt einmal, besonders gern links gewählt wird, währenddem gerade in Bezirken wie im Favoriten, aber auch im 20. Bezirk, wo es einen sehr hohen Migrantenanteil wird, gibt die FPÖ dennoch sehr stark ist. Und dass mittlerweile auch sehr viele Menschen mit Migrationshintergrund auch freiheitlich wählen. Und jetzt kommt noch dazu,
oder wie zum Beispiel in deinem Bezirk nicht freiheitlich
wählen. Jetzt kommt noch dazu das Beispiel Beispiel, was du gerade genannt hast, die tolle Verwaltung. Wir haben jetzt den Riesenskandal im 5. Bezirk, wo wahrscheinlich die Wahl wiederholt werden muss, weil die Stimmzettel vom falschen Bezirk ausgegeben wurden und dann ein Dutzende Stimmen für ungültig erklärt wurden. So toll ist, funktioniert das in der Stadt Wien, dass man die falschen Stimmzettel in falschen Bezirken ausgibt. Oder beispielsweise auch der Fall im 20. Bezirk, wo ein Wahlleiter einem EU, sage jetzt mal Bürger, der nur auf Bezirksebene hätte wählen dürfen, sogar den Wahlzettel mitgeben wollte für die Landtagswahl, was auch klar verfassungswidrig ist. So toll funktioniert die Verwaltung in Wien, dass man nicht einmal die Wahlleiter ordentlich schult. Wir haben da einen riesen Manko bitte in Wien.
Also was
es ist zwar noch nicht so schlimm wie in Berlin, wo die Wahl überhaupt nicht mehr funktioniert, die demokratische, aber wir bewegen uns schon in diese Richtung und diese Fälle hat es vor vielen Jahren noch nicht gegeben.
Worauf ich hinaus wollte, bevor ich unterbrochen wurde, was ich mit Verwaltung meine, im Vergleich zu anderen ähnlich großen Städten funktioniert in Wien der Verkehr hervorragend, die Infrastruktur ist hervorragend. Ich meine, wenn man jetzt in Leipzig ist, in Berlin ist, in anderen deutschen Städten ist oder in London oder in Paris oder wo auch immer, erstens einmal sind die Wohnpreise überall viel, viel höher. Zweitens ist die Infrastruktur überall wesentlich schlechter. Das Wasser ist schlechter, die Luft ist schlechter, der Verkehr ist teilweise ein Wahnsinn. Ich meine, versuchen Sie mal mit dem Auto in Leipzig reinzufahren, da steht man mindestens eine Stunde im Stau. Das heißt, Wien ist im Vergleich zu anderen Städten, und das sagen alle Umfragen, egal ob das jetzt unter Expats und Diplomatinnen ist oder unter stinknormalen Touristinnen oder wo auch immer, da herrscht wirklich große Einigkeit. Wien ist hervorragend verwaltet und die Lebensqualität in Wien ist wahnsinnig hoch. Natürlich gibt es in Wien, so wie überall anders, auch Probleme und natürlich gibt es immer irgendwas, was nicht funktioniert, aber das ändert nichts daran und das ist halt eine Tatsache, dass in Wien sehr, sehr viel ausgesprochen gut funktioniert und wesentlich besser wie in anderen Städten. Der öffentliche Verkehr in Wien ist ein Traum. In Wien, wenn man in Berlin auf die Straßenbahn wartet oder auf die U-Bahn, dann wartet man 6 bis 10 Minuten. Wir haben ein 2-Minuten-Intervall. Also ich wüsste gar nicht, wo ich da aufhören soll. Also es ist schon einfach wirklich sehr viel in Wien sehr richtig und sehr gut gemacht. Das heißt nicht, dass die SPÖ perfekt ist, aber dieses Bild, das von der FPÖ immer gezeichnet wird, wonach Wien ein Ghetto ist, wo lauter Mörder und Vergewaltiger und Messerstecher rumlaufen und wo man nicht mehr aus dem Haus gehen kann und so weiter, das ist halt ein totaler Blödsinn und deswegen hat diese Wahlstrategie auch nicht funktioniert, weil es so fern von jeder Realität
ist. Also grundsätzlich, es gibt natürlich in Wien auch für viele ein Unsicherheitsgefühl, natürlich. Das müssen wir dazu sagen, aber gleichzeitig, ja. Das sage ich jetzt schon noch als Wienerin, gibt es viele Wiener, die sagen, ja, aber wir wollen uns nicht den ganzen Tag anhören, dass Wien das Schlimmste überhaupt ist und dass hier die Welt untergeht.
Man muss sich ja nicht immer mit schlimmeren Städten, mit den Banlieues in Paris vergleichen. Oder mit
das habe ich jetzt
oder
aber
mit,
nicht.
Du eh nicht, aber es hat gerade die Veronika gemacht. Oder mit dem Verkehrskonzept in Leipzig. Es geht immer darum, es geht darum, es geht darum, da verdienen die Menschen aber auch mehr. Es geht darum, dass man Wien besser gestalten muss. Und ja, die Sozialdemokratie hat auch ihre Verdienste in Wien, das möchte ich ganz klar sagen, aber man darf auch nicht vergessen, dass seit Bürgermeister Ludwig, seit Bürgermeister Häupl die Verschuldung in Wien enorm wird, die Sozialausgaben explodieren, das Gesundheitswesen hinuntergewirtschaftet wurde und nur weil die Sozialdemokratie unter Bürgermeister Witzilk und davor eine gute Staatsverwaltung gemacht hat und Wien gut aufgebaut hat, das muss man ihnen anrechnen und das mache auch ich als Freiheitlicher. Das haben sie tatsächlich geleistet. Aber die aktuelle Stadtverwaltung, die jetzt im Moment Wien verwaltet, die ist sanierungsbedürftig. Da braucht es eine Veränderung. Und das haben in den letzten Regierungen die, sage jetzt mal, Koalitionspartner der Sozialdemokratie nicht mit eingebracht. Das haben die Grünen nicht geschafft, die haben es verschlimmert. Das haben die Neos jetzt, glaube ich, noch einmal. Gerade Verwaltung, gerade überall dort, wo die Neos zuständig waren, ist noch dramatischer geworden. Beispiel Bildung, Beispiel MA7, Staatsbürgerschaftsrecht, was ja auch Landesrecht in Wien ist. Da braucht es tatsächlich in Wien einen frischen Wind. Frischen Wind wird es nur mit uns Freiheitlichen geben.
Ja, ich finde nicht, dass die Freiheitliche frische Partei ist, aber das ist einmal dahingestellt. Ja, es stimmt, die Sozialausgaben in Wien sind gestiegen. Es hat halt auch was damit zu tun, dass die FPÖ ein Gesetz erlassen hat, das abgeschafft hat, dass in allen Bundesländern gleich viel ausgezahlt werden muss, sondern dass jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kochen kann.
Aber das soll
ja, und
jetzt
Wien kocht dann das Süppchen mit besonders viel Auszahlen.
Und als nächstes könnte ich anfangen
bitte,
mit dem
so
Gesundheitsbereich. Da war die sogenannte Reform der Sozialversicherung. Die hat auch die FPÖ, nämlich Hartinger Klein, verbrochen. Die hat nicht 1 Milliarde gebracht, sondern 4 Milliarden Euro gekostet. Heute wissen wir, die Sozialversicherung hat ein Geldproblem, seitdem die FPÖ das kaputt gemacht hat.
Wir kommen dann nach der Werbepause eh noch zu den anderen Themen, unter anderem dem Gesundheitsthema, das schon angesprochen wurde, und natürlich auch zum Debakel der Wiener ÖVP in Wien. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Donnerstagsduell am 1. Mai zwischen Veronika Born-Mehner, hallo, und Leo Lugner, hallo. Und wir haben ja natürlich ausführlich schon über die Wienwahl geredet und reden auch noch ein bisschen weiter darüber. Bevor wir zur ÖVP kommen, es wurde vorher ein Thema angesprochen, eh von dir, das natürlich auch ein sehr essentielles Thema in diesem Wahlkampf war und auch ein essentielles Thema sowohl für die Stadt als auch für die Bundesregierung und für alle Parteien bleiben wird, nämlich das Thema Gesundheit. Das hatte der Michael Ludwig eigentlich in diesem Wahlkampf sehr rasch zugemacht. War das richtig? Weil ist das so ein Schwächepunkt eigentlich für Regierende?
Ich glaube, es ist ein schwieriges Thema, weil Gesundheit betrifft alle und betrifft uns alle negativ, weil wir sind alle mal krank und niemand erinnert sich dann gerne dran. Und wenn man einen Arzt oder eine Ärztin oder ein Spital braucht, dann sind das meistens auch keine schönen Erinnerungen, die da bleiben. Also es ist schon mal grundsätzlich ein Thema, wo jetzt keine positiven Gefühle aufsteigen, sondern wo man eher mit Unzufriedenheit, Trauer, Schmerz und so weiter in Verbindung ist. Das ist das eine. Und das andere ist, ich habe es vorhin schon erwähnt, das, was die Hartinger Klein in der ÖGK hinterlassen hat, ist ein Desaster. Demnach ist das Geld jetzt weg. Demnach muss jetzt darüber gesprochen werden, dass jetzt Selbstbehalte womöglich eingeführt werden, dass Fahrten mit den Krankentransporten, was für Leute am Land, genau, was für Leute am Land echt ein Riesenthema ist. Also gerade ältere Leute am Land, ich finde es eh furchtbar, aber es gibt Leute am Land, die sind fast 90 und fahren immer noch mit dem Auto, weil es halt keine öffentlichen Verkehrsmittel gibt. Wenn die dann auch noch, wenn sie wirklich eine dringende Behandlung brauchen oder einen Notfall haben, ins Krankenhaus rasen, dann ist das, glaube ich, in unser aller Interesse nicht unbedingt. Aber das ist halt das Thema, warum diese Krankentransporte wirklich so wichtig sind. Und demnach, da gibt es jetzt ganz viele Themen, die nicht angenehm sind und die SPÖ auch nicht selber verbrochen hat. Und ich verstehe, dass man da dann eher sagt, okay, man hält den Ball eher flach und man sagt eher, man versucht es wieder besser zu machen und zu reparieren, was die FPÖ da verbrochen hat. Aber es ist jetzt kein Thema, mit dem man proaktiv in den Wahlkampf geht.
Das ist immer so ein Blödsinn, der FPÖ das zuzuschieben, den schwarzen Peter.
Patientenmilliarde.
Die Idee wäre gut
selbst
gewesen.
Selbst Hartinger Klein aber hat gesagt, es
noch
war
einmal,
keine
ich habe dich jetzt auch bei deinem Schwachsinn, den du von dir gegeben hast, ausreden hat lassen. Jetzt brich du mich auch nicht. Ja? Jetzt pass mal auf. Ja? Zum Ersten ist es so, dass die Idee der Reform grundsätzlich eine gute war, aber die Regierung viel zu früh gescheitert ist und dann ab Tagende der Regierung sofort wieder dagegen gearbeitet worden ist. Natürlich, wenn ich jetzt sage, ich mache eine Reform und beende diese Reform nicht, sondern arbeite dann sofort wieder dagegen und versuche wieder alles zurückzubilden und genau das ist ja in dem Fall passiert, dann wird natürlich ein großer Schaden entstehen und das ist genau da entstanden, aber das trifft jetzt nicht die Schuld, die Freiheitlichen.
Aber und jetzt zum anderen, die zuständige
Staatssekretärin ist von derselben Partei wie die in Wien.
Die war Ministerin, die Hartinger Klein, ja. Und die hat ja dann gesagt, das war ein Marketing-Schmied.
Sie war grundsätzlich ein bisschen unglücklich in der Kommunikation immer. Das wurde hier im Haus auch sehr gut ausgenutzt.
Dass sie gemeint hat, man konnte Probleme mit 120 Euro im Monat leben.
Ihre Kommunikationsart war durchwegs schlecht und ich glaube, dass sie durchaus eine gute Expertin war, aber für das Amt als Ministerin vielleicht nicht unbedingt die qualifizierteste. Aber jetzt noch zum nächsten Thema. Wien hat ein Riesenproblem im Gesundheitssystem und ja, natürlich, da hat auch die SPÖ eine Schuld daran. Warum? Weil in Wien die Bevölkerung enorm ansteigt und das natürlich das Gesundheitssystem massiv überlastet. Diesen Fall haben wir jetzt in Wien, wo man ewig auf Operationen wartet, aber es ist natürlich ganz Österreich betroffen, aber in Wien ist es ganz besonders schlimm. Ja, Ja, da gibt es natürlich das Argument, dass ein bisschen Niederösterreicher auch nach Wien kommen.
Ganz Niederösterreich kommt nach Wien, um sich
behandeln
zu lassen.
Ich bin inzwischen Niederösterreicherin, ich darf das sagen. Aber das macht die Stadt Wien besonders gerne. Ich habe bei mir im 6. an der Grenze zum 15. Bezirk das Drogenzentrum Jedmeier, was eine grundsätzlich gute Einrichtung ist, aber mit dieser Art und Weise, wie es betrieben wird, lockt man natürlich Suchtkranke aus der ganzen Region an. Sprich, da kommen Suchtkranke aus Niederösterreich, Suchtkranke aus dem Burgenland, Suchtkranke aus der Slowakei, Suchtkranke aus Ungarn, weil es das Angebot dort so nicht gibt und natürlich dann dieser niederschwellige Zugang vom Angebot natürlich das Problem nach Wien heranzieht in dem Fall.
Aber der Hintergrund, warum die Niederösterreicher nach Wien kommen, ist, ich beleidige jetzt nicht Niederösterreicher, aber es gibt natürlich in Wien mit AKH und Co. Spitäler, wo kein anderer mithalten kann. Das muss man schon dazu sagen.
Abgesehen davon ist die neue niederösterreichische Landesregierung...
haben schon wieder alle vergessen, wo das Krankenhaus Nord zum Millionengrab für die Stadt wurde in Wahrheit und das Steuergeld hier in einer absoluten Fehlplanung, und da ist die Stadt verantwortlich für diese Fehlplanung, verjankert wurde. Da hätte man, wenn man da ein gescheites Konzept gehabt hätte für die Spitalseiten der Stadt und einen General, Beauftragten auch hätte man das Spital durchaus erfolgreich bauen können. Aber das KH Nord ist ein Riesenwirbel und ein Riesenskandal.
Reden wir mal über Niederösterreich. Als jemand, der im nördlichen Waldviertel wohnt, weiß ich, dass jetzt zum Beispiel in Niederösterreich eines der wenigen Spitäler, das es im nördlichen Waldviertel noch gibt, geschlossen wird. Dass ganze Abteilungen geschlossen werden, dass man zum Beispiel nicht mal mehr entbinden kann, dort, wo ich jetzt lebe, also als schwangere Frau, muss man dann, wenn man bereits in den Wehen ist, einmal eine Dreiviertelstunde bis Stunde Auto fahren, bis man überhaupt beim Spital ist, bis man dann im Kreißsaal ist, das dauert dann auch noch ein bisschen.
Das ist schon ein Thema.
Das ist wichtig. Das ist tatsächlich für Waldviertlerinnen ein Thema und das hat zum Beispiel ÖVP und FPÖ verbrochen und da sieht man halt, was dabei rauskommt, wenn diese Parteien Politik machen, also nicht unbedingt im Interesse der Leute und dass dann die Leute sagen, okay, ich kriege mein Kind lieber in Wien, so wie es ich mit meinem zweiten Kind gemacht habe, ja, verstehe ich, weil wenn man sich denkt, okay, dann muss ich womöglich um 3 in der Früh, weil Wehen setzen gerne nachts ein, einmal eine Stunde mit Wehen Auto fahren und dann bin ich überhaupt erst einmal beim Krankenhaus, bis ich dann behandelt werde, dauert es ja noch einmal eine halbe Stunde, Stunde. Das sind alles Dinge, die sind nicht unbedingt sicherheitsgebend. Und das nächste ist, da wurde nicht im Nachhinein durch andere Parteien irgendwas verhunzt, sondern die Kassenzusammenlegung war wirklich, das hat die Ministerin, die dafür verantwortlich war, selbst gesagt, von Anfang an ein Schmäh. Da hat keiner gewusst, was man da überhaupt tut. Und am Ende hat man 4 Milliarden Euro Kosten verursacht und hat versprochen, dass es eine Milliarde kosten,
wie beim AK Nord,
dass man damit sparen wird.
Das macht also das andere nicht besser.
Darf ich bitte noch etwas Sachliches bringen zu dem Argument, dass Sie gesagt hätten, in Wien wächst die Bevölkerung so und deswegen sind die Kosten so hoch. Ja, nirgendwo ist die Bevölkerung so jung und so gesund wie in Wien. Wien ist nämlich eine sehr junge Stadt, die Menschen dort sind überdurchschnittlich jung, während am Land, auch zum Beispiel in Niederösterreich, die Leute eher alt werden. Warum? Die jungen Leute gehen in die Stadt, die alten Leute bleiben am Land.
Vorsicht, Veronika, die gesündesten leben, und das hat, glaube ich, mit den Bergen zu tun im Westen, also vor allem in Tirol und in Vorarlberg.
Aber das stimmt. Da ist aber auch die Landflucht nicht so stark und da ist die Luft sehr, sehr gut. Ja. Aber jetzt zu sagen, in Wien wäre die Gesundheitsversorgung problematisch, weil dort so viele Menschen leben, das ist einfach falsch. Tatsache ist, Wien behandelt die anderen Bundesländer damit. Wien,
also maximal ein paar Niederösterreicher. Also ich glaube nicht, dass er aus Tirol nach Wien ins Spital fährt. Eher selten.
Also gerade wenn man spezielle Chemobehandlungen braucht oder gerade wenn man als Frau zum Beispiel einen Schwangerschaftsabbruch durchführen will, dann fährt man natürlich von Tirol oder Vorarlberg nach Wien, weil im katholischen Vorarlberg kann man keine Schwangerschaftsabbruch auf legale Art und Weise machen lassen.
Aus Wörgl kommt die Frau nach Wien, das schaue ich mir an.
Ja, natürlich. Was glauben Sie denn, wo die Frauen einen Schwangerschaftsabbruch machen lassen in Tirol? Also ich hole sie gern wieder in die Realität zurück, aber die müssen nach Salzburg oder nach Wien. Die haben gar keine andere Möglichkeit.
Jetzt, das finde ich total spannend, das Thema. Und wir werden mal eine eigene Runde dazu auch drehen. Aber jetzt kehren wir zu Wien-Wahl zurück und in dem Fall zur ÖVP. Die ÖVP und ihr seid teilweise kommunizierende Gefäße, muss man dazu sagen. Das hat man auch jetzt wieder gesehen. Wie froh wart ihr, das habe ich eh schon vor der Wahl gefragt, aber ich stelle die Frage noch einmal, dass die ÖVP eigentlich einen Wahlkampf aller FPÖ-Leid geführt hatte?
Aller Leid, also es war ein Schenkelklopfer-Wahlkampf. Sag jetzt mal, solche Plakate hätten nicht einmal mehr wir gemacht.
Okay.
Also das war, sage ich, es war natürlich lustig. Aber wenn du dir die Plakate von uns anschaust, sind das durchaus niveauvolle Plakate gewesen, durchgehend im ganzen Wahlkampf, übrigens auch im Nationalratswahlkampf. Das, was man hier versucht hat, war, sag jetzt einmal, HC-Niveau. Aber anders kann ich das nicht bezeichnen. Und mich hat es gewundert, dass der Karl Mara, den ich sehr schätze, und als sehr intelligenten und eloquenten Politiker, dass er sich da so falsch beraten hat lassen. Die Plakate haben natürlich bei uns eingezahlt. Das war völlig unpassend zu ihm, diese gesamte Linie. Dann noch der, sage ich, sehr skurrile TikTok-Auftritt, der, sage ich jetzt mal, offensichtlich nicht aus Österreich gesteuert wurde. Ich habe gehört, dass da irgendwelche Deutschen für den Karl Politik gemacht haben. Und ich glaube, wenn deutsche ÖVP-Politik in Wien machen wollen, funktioniert das nicht. Und genau so hat das gewirkt, wo der Karl erklärt, er isst am liebsten ein Käsekreiner am Würstelstand und dann irgendwelche skurrilen Videos gemacht hat, wo die Kameraführung so nah beim Kopf war, wo er nicht, sag jetzt mal, vorteilhaft abgebildet war. Es war alles miteinander so skurril, bis hin zu einem deutschen übergewichtigen Abgeordneten, der da durchs Wiener Rathaus gestreift ist als Security-Beamter. Es war irgendwie alles summa summarum, so dass ich sage, das passt nicht zur ÖVP und schon gar nicht zum Karl Mara.
Gut, das ist vielleicht immer ein Problem, das haben wir auch gesehen beim früheren Gesundheitsminister der Grünen, wenn man auf Hipster, Youngster auf diversen Kanälen versucht.
Aber die waren zumindest ein bisschen selbstironisch, finde ich.
Aber ich glaube, beim Zielpublikum auf TikTok ist das nicht angekommen. Aber es ist eh wurscht. Auch an dich jetzt aber die Frage, wie es weitergeht. Wir haben jetzt gesehen, dass es einen Machtkampf gegeben hat um diese Mini-Partei mittlerweile, muss man sagen, unter 10%. Bezirksvorsteher Innere Stadt gegen Döbling oder umgekehrt, wie man das mal bezeichnen soll. Fiegel Innere Stadt soll Parteichef werden, der andere vielleicht nicht anführender Stadtrat.
Ich glaube, die werden beide
und das wollte ich gerade fragen. Glaubst du, dass die ÖVP irgendeine Chance auf eine Regierungsbeteiligung in Wien hat?
Die ÖVP sagt ja von sich selbst ganz offen, dass sie in Wien schon lange ein gewaltiges Problem haben und nicht erst seit jetzt und dass es da intern auch einiges zu klären gibt und dass sie einen Neustart machen müssen, wie sie das nennen. Also sie müssen sich neu aufstellen. Jetzt haben sie halt einmal so eine salmonische Lösung gemacht, dass halt quasi der eine der Chef sein darf und der andere darf verhandeln und kriegt dann eventuell einen Posten. Aber das ändert nichts daran, dass die SPÖ kennt solche Probleme ja auch. Wenn intern gegeneinander gearbeitet wird und nicht miteinander, dann wird man nicht großartig einen Erfolg haben. Das ist das eine. Und das andere ist, die ÖVP hat leider spätestens seit Sebastian Kurz wirklich damit begonnen, die FPÖ zu imitieren. Beim Sebastian Kurz war das noch einigermaßen glaubwürdig, beim Harald Maher war es einfach nur wirklich dumm und schlecht gemacht, dass das natürlich etwas ist, wo die Leute sich fragen, naja, da kann ich doch gleich die FPÖ wählen gehen, warum sollte ich dann die ÖVP wählen, ist auch klar, also die werden sich sowohl personell als auch inhaltlich als auch strategisch neu aufstellen müssen und so, wie es jetzt läuft, werden es nicht weiter großartig erfolgreich sein. Wobei man dazu sagen muss, dass konservative Parteien, also auch wenn sie jetzt eine gemäßigt, ordentlich, christlich-sozial-konservative Partei wären und nicht so verlottert, wie sie es jetzt gerade sind, auch dann hätten sie im urbanen Raum immer noch ein Problem, weil das halt der allgemeine Trend ist. Dafür sind sie halt im ländlichen Raum sehr stark. Aber es zeigt sich immer mehr, wir haben eine enorme Polarisierung.
Sie sind trotzdem noch für eine Überraschung gut, weil bei allem Chaos, was die im Moment haben, hat keiner bemerkt, dass jetzt eigentlich der Regierungsverhandler Walter Rucki aus der Wirtschaftskammer, der sehr gut befreundet und eng befreundet mit Michael Ludwig ist.
Deswegen darf er ja verhandeln.
Genau.
Weil das ist die letzte Hoffnung, die man hat, dass man es in die Regierung schafft.
Und die haben die Hosen schon ganz weit unten. Und ich würde durchaus nicht ausschließen, auch wenn es natürlich nicht so sexy ist mit den Neos, dass doch die alte Sozialpartnerschaftsregierung in Wien dann am Ende des Tages kommt.
Ich glaube auch, sie werden sich sehr billig anbieten.
Vorstellen. Aber ja, und das könnte aber könnte der SPÖ durchaus dann sehr gut gefallen, wenn es billig wird.
Nein, ich glaube, da geht es am Ende des Tages schon darum, dass man, wenn man mit den Neos gemeinsam weitermacht, man sagen kann, das sind die Parteien, die beide quasi gewonnen haben miteinander. Das ist die Regierung, die insgesamt einen Stimmenzuwachs hatten. Das ist eine frische, neue Regierung. Also da kann man sehr, sehr viele Argumente dafür bringen, warum man das macht bei der ÖVP.
Politik ist bekannt dafür, dass man meistens irgendwo etwas schönredet. Ich kann mich erinnern an die letzte Sendung, die wir hatten, wo ihr zwei mir erklärt habt, wie toll nicht der Herr Stocker performt und was das nicht für super Typ ist.
Also
glaube mir, man kann auch natürlich irgendwo eine ÖVP-Beteiligung in Wien super verkaufen.
Nein, zu sagen, es ist etwas ganz so furchtbar, wie alle sagen. Sagen heißt noch lange nicht, dass man sagt, dass etwas gut ist.
Richtig.
So. Aber Sie sind der Berufspolitiker, du bist der Berufspolitiker.
Ich bin kein Berufspolitiker, ich bin Unternehmer und Politiker. Ja?
Gut, danke Veronika Bornena, danke Leo Lugner, Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.